Maximilian Pollux, aufgewachsen in Nürnberg, war Drogendealer, Waffenschmuggler, Räuber, Mitglied im Rotlichtmilieu und saß fast 10 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis in Bayern. Heute ist er Bestsellerautor, Podcaster, Anti-Gewalt-Trainer und arbeitet mit Jugendlichen, die auf der Kippe stehen. Sein neues Buch heißt Gefährliches Ego, wenn Narzissmus tödlich endet. Mit ihm konnte ich vor der Sendung über den Weg sprechen, den er gegangen ist und über die Frage, was straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene brauchen, um aus der Kriminalität herauszufinden. Schönen guten Morgen, Maximilian Pollux.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Herr Pollux, wenn man Ihre Biografie hört, klingt das wie zwei völlig unterschiedliche Leben. Wie würden Sie selbst beschreiben, wer Sie damals waren und wer Sie heute sind?
Es sind nicht wirklich zwei unterschiedliche Leben, sondern es sind eigentlich zwei Puzzleteile, die so aneinander passen. Mhm. Und klar sind die unterschiedlich, aber die bauen aufeinander auf. Deswegen für mich ist es gar nicht so verwunderlich. Ich würde vielleicht kurz sagen, früher war ich Gangster und heute bin ich Content Creator im weitesten Sinne. So, da ist irgendwie alles drin, was ich mache. Und der Content, den ich mache, hat eine bestimmte Ausrichtung, nämlich versuchen, eine präventive Ausrichtung im Kriminalitätskontext zu schaffen. So.
Wenn wir aber nochmal kurz auf das erste Puzzleteil schauen, das, was Sie kurz als Gangster beschrieben haben, da war Gewalt im Spiel, Rausch, permanente Grenzüberschreitungen. Was hat Sie denn damals an diesem Leben angezogen?
Heute würde ich sagen, ich war ein Jugendlicher, der ganz viel für den Plot getan hat. Also ich habe ganz viel getan, weil ich gedacht habe, es ist die bessere Geschichte und es ist der richtige Weg, um ein echter Mann zu sein. So, also ich dachte, das Leben muss so gelebt werden, als würde es sich wie eine Abenteuergeschichte lesen. Das war als Kind schon so. Und als Jugendlicher kam dann eben diese Orientierungslosigkeit dazu. Ich bin aufgewachsen in der Zeit von weiblichen Erzieherinnen, weiblichen Lehrerinnen. Ich hatte keine männlichen Vorbilder im näheren Umfeld und habe mir dann eben selber welche gebaut oder selber welche gesucht und bin dann da in diese Falle getreten, irgendwie zu sehen, oh, Gangster, die schauen ja aus, als wären die ja so ein bisschen wie Robin Hood oder sowas. Ja, so, also das, ich wollte nicht böse sein damals, sondern ich wollte eigentlich ein spannender Mann sein.
Und mal unabhängig von allen moralischen Betrachtungen aus heutiger Sicht, wie hat sich das damals angefühlt? War das gut?
Im Vorfeld vor einer Tat oder vor diesem Leben ist es irgendwie gut, weil man muss eins verstehen, Kriminalität dreht alles andere leiser. Also wenn Sie ein Verbrechen begangen haben, stellen Sie sich nur für einen Moment vor, Sie wären jetzt bei einem Bankraub, bei diesem Bankraub beteiligt gewesen, da in Gelsenkirchen, glaube ich, war's. Wie viel Stress macht Ihnen noch, weiß ich nicht, die kaputte Hüfte oder der Ärger mit der Ehefrau oder die Sorgen um die Zukunft im Allgemeinen, politisches Weltgeschehen, all diese Dinge, selbst solche schwerwiegende Geschichten wie psychische Erkrankungen, wie Depressionen oder so, werden leiser, weil Kriminalität alles überdeckt. Und das war für mich als Jugendlicher, ohne dass ich es damals wusste, wichtig. So, das hat mir so einen Ausweg gegeben aus dem, was ich sonst nicht handeln konnte, nämlich Stimmen in meinem eigenen Selbst, Unzufriedenheit über mich selbst, Unzulänglichkeiten, Angst. All das wurde leiser dadurch, dass ich drängendere Probleme kreiert habe. Das ist recht komplex, aber viele Jugendliche handeln deswegen.
Ihr neues Buch dreht sich um Narzissmus, der im Zuge der Recherchen dafür auf Ihre Veranlassungen auch bei Ihnen diagnostiziert worden ist. Welchen Zusammenhang sehen Sie denn zwischen dieser Persönlichkeitsstörung und Kriminalität?
Ich glaube, Narzissmus ist einer der größten unbeachteten Faktoren in der Entwicklung hin zu einem kriminellen Lebensstil. Weil einer der ganz, ganz großen Faktoren beim Narzissmus ist eben die Kränkung. Und auf eine Kränkung zu antworten, zieht eben oft, also manche Jugendliche tun es mit Gewalt, andere, indem sie versuchen, mächtig zu werden und wirksam zu werden auf dem Schulhof, andere versuchen es durch Drogenhandel, Leute an sich zu binden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wird selten diagnostiziert, gibt es verschiedene Gründe dafür. Und natürlich ist es einer der Faktoren, der Menschen eben unerträglich macht im sozialen Miteinander. Und das merkt man dann in den Partnerschaften. Also sie wollen auch keinen Narzissten als Chef haben, sind sie aber oft genug. Und all das macht sie natürlich extrem unangenehm vor allem.
Und war das so im Rückblick bei Ihnen auch ausschlaggebend für Ihren Lebensweg?
Also wie gesagt, diese Rolle der fehlenden Identifikationsfigur als Mann, das muss man immer wieder dazu sagen, das ist schwierig. Was ist Mann heute? Was für ein Mann will man sein? Das, da ich sage nicht, dass wir es schwerer haben als Frauen, so ganz sicher nicht, aber es stellt eben Jugendliche vor Herausforderungen, die sie selbst oft nicht lösen können. Also diese falsche Vorbildsuche, die ich da unternommen habe, ist der eine Faktor. Und der nächste ist tatsächlich, dass der Narzisst in mir nicht normal sein wollte. Der wollte nicht gewöhnlich sein. Der wollte nicht ein Leben haben wie alle anderen. Und da war mir dann jedes Mittel recht, um irgendwie außergewöhnlich zu sein. Und da ist tatsächlich die narzisstische Persönlichkeitsstörung ausschlaggebend gewesen.
Sie waren dann lange Zeit in Haft, 10 Jahre. Danach standen Sie wieder kurz davor, in so alte Muster zurückzufallen. Was war denn der Moment, in dem Sie gemerkt haben, ich muss jetzt aber mein Leben radikal ändern?
Es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich es begriffen, sondern es waren eher 3 Schritte vor, 2 zurück, so ein bisschen wellenartige Entwicklung. Aber es gab wichtige Momente sogar schon in Haft, dass ich gesehen habe, eben die Leute werden so alt. Also ich war umgeben von alten Männern, die mir erzählt haben von Dingen, die 30 Jahre her waren. Mhm. Und so wollte ich nicht werden. Das wusste ich schon in Haft. Draußen habe ich dann gemerkt, es ist nicht so einfach. Also man kann sich zwar vornehmen, sich zu ändern, aber man wird dann draußen vor die alten Herausforderungen gestellt. Und da erwischt es eben viele. Da werden eben so viele rückfällig, weil sie eben in der echten Welt gar noch nichts erreicht haben. In der kriminellen Welt aber hat man nach der Haft natürlich ein Standing. Und auf das kann man ja aufbauen als Krimineller. Man hat aber nicht wirklich was, wo man als Zivilperson aufbauen kann. Und da gab es bei mir so diesen Moment, dass ich gemerkt habe, mir wäre es lieber, als arme, unbekannte Person auf einer Straßenbank zu sitzen und den Sonnenuntergang anzuschauen, als reich im Gefängnis. Mhm. Und das war eine ganz neue Entwicklung.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch ganz offen, dass die Begegnung mit Ihrer Frau Ihr Leben entscheidend verändert hat. Was genau hat Sie denn anders gemacht als alle anderen?
Es klingt immer so fast schon pathetisch, so ein bisschen cheesy. Aber das, was zuvor Hass war in meinem Leben, was ich mit Hass beantwortet habe, nicht nur gegen andere Menschen, sondern auch gegen mich selbst, wurde durch sie mit Liebe geheilt. Also geliebt zu werden dafür, dass ich einfach bin, ohne Erwartungshaltung, was ich leiste, das war für mich ein neues Gefühl. Und eben, dass sie gesagt hat, hey, ich will einfach nur, dass du hier bist. Und ich will nicht, dass du reich und mächtig bist, sondern ich will, dass du bei mir bist. Und das schaffst du nur, wenn du nicht ins Gefängnis kommst. Und wir sind jetzt im 11. Jahr.
Glückwunsch.
Über diese 10 Jahre, vielen Dank, ja. Über diese 10 Jahre hat sie eben diese Liebe auch mich nie hinterfragen. Also ich musste das nie hinterfragen, sondern es war immer konstant. Und das ist für mich ein neues Gefühl gewesen. So.
Wie schwer war denn trotz dieser Liebe, dieser Ausstieg aus der Szene, dieser radikale und immer noch nachhaltige Ausstieg aus der Szene wirklich für Sie?
Das ist was oft unterschätzt wird. Also man hört immer, ja, Drogen nehmen ist schwer aufzuhören. Aber ich sag, Drogen verkaufen ist mindestens genauso schwer aufzuhören. Weil damit ja ein Lebensstil kommt, damit kommt ja ein Image, da kommt ja ein eigenes Selbstbild. Kurzes Beispiel, der Drogendealer ist der Einzige, der, egal wie spät er auf eine Party kommt, immer noch sind alle froh. Also wenn ich 2 Stunden zu spät gekommen bin, waren immer noch alle froh, dass ich da war, weil ja alle auf mich gewartet haben. Man hat ja irgendwie so diese Träume der Leute in der Tasche dabei. Da geht es nicht um die Person, sondern um das, was man macht. Und man kann sich ganz viel erlauben und man ist der, der immer allen weiterhilft. So jeder, der ein Problem hat, kommt zu einem und man klärt die. All das hatte ich dann nicht mehr. Und das hinter sich zu lassen, ist natürlich schwierig. Und wenn man dann das erste Mal gefragt wird, hey, wie sieht's denn aus? Ich habe einen guten Deal. Bist du dabei? Kann ich mich auf dich verlassen? Und man sagt, nee, das musst du ohne mich machen. Und man verzichtet auf Geld, man verzichtet auf Prestige, man verzichtet auf Abenteuer. Das ist sehr, sehr schwierig für mich gewesen. Aber mit den Jahren bin ich einfach nur froh, nicht mehr Teil davon sein zu müssen. Und jedes Mal, wenn ich höre Verhaftungswelle, bin ich froh, dass ich nicht dabei bin.
Sie arbeiten heute mit gefährdeten Jugendlichen und solchen, die bereits kriminell sind. Welche Geschichten begegnen Ihnen da?
Es sind immer wieder die gleichen im Grunde. Also tatsächlich, es gibt verschiedene Motive, warum Jugendliche kriminell werden. Ich würde sagen, die kannst du an 2 Händen abzählen. Und darin findet man sich, ob das die Suche nach Anerkennung ist, Gruppenzugehörigkeit, der Wunsch nach Geld. Da muss man dann hinterfragen, warum möchtest du denn Geld? Was gibt dir das? Es sind immer dieselben Motive. Leider muss ich sagen, wenn wir in die Gefängnisse schauen, in denen ich oft bin, in den Jugendgefängnissen, da sehen wir vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Mhm. Das ist ganz einfach zu erklären. An derselben Stelle, also wenn 2 Jugendliche das Gleiche tun, das gleiche Verbrechen begehen, geht der mit der wohlhabenden Familie, wo der Vater sagt, Mensch, der kriegt bei mir jetzt eine Ausbildung und wo die Mutter auf jedem Verhandlungstag anwesend sein kann und die Großeltern wegen mir auch noch bei der Urteilsverkündung dabei sind, da kriegt der eben weniger Strafe als ein Jugendlicher, der eine alleinerziehende Mutter hat, die, weiß ich nicht, 2 Jobs hat und ja, kein Vater da ist. Der geht ins Gefängnis, der andere eben nicht. Und das ist was ich immer wieder sehe, was wir auch ändern müssen, gesellschaftlich angehen müssen.
Wo setzen Sie denn an, wenn Sie versuchen, solchen Menschen zu helfen? Sie haben hunderte Workshops gegeben in Schulen, in Jugendhäusern, Sie haben es gesagt, auch in Gefängnissen. Wo setzen Sie an und wie können Sie den Leuten helfen?
Mein erster Gedanke, als wir, der Verein, für den ich arbeite, heißt Sichtweisen e.V., den haben wir selbst gegründet. Und da war der Gedanke, man hat es ja versucht bei mir. Warum hat es nicht geholfen? Also warum war ich als Jugendlicher so resistent gegenüber Hilfeangeboten? Und da versuchen wir anzusetzen. Und einer der Aspekte ist tatsächlich, sie können niemanden ändern, der gerade denkt, er tut das Richtige. Das ist ganz schwierig. Also man muss die Jugendlichen in dem Moment erwischen, wo sie gerade empfänglich sind. Sonst ist dieses Hilfsangebot meiner Meinung nach tatsächlich verschwendet. Das heißt, wir fokussieren uns tatsächlich auf die Jugendlichen, die sich ändern wollen, die gerade merken, okay, ey, so geht's nicht weiter. Und dann gibt's dieses kurze Zeitfenster. Das ist manchmal wirklich nur sehr, sehr, sehr klein. Manchmal sind es nur ein paar Stunden. Und in der Zeit muss man ansetzen. Deswegen haben wir so viele Online-Angebote, dass die Jugendlichen das finden können, sich in der Zeit melden können. Wir arbeiten rund um die Uhr basically. Und das ist so einer der großen Faktoren. Wann geht's?
Sie haben es vorhin schon gesagt, viele von diesen Jugendlichen wachsen in schwierigen Strukturen auf und die, die sozial eh schon benachteiligt sind, werden da nochmal umso mehr benachteiligt. Was müsste sich Ihrer Ansicht nach gesellschaftlich ändern, um diesen Kreislauf von Gewalt und Kriminalität zu durchbrechen?
Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir müssten verstehen als Gesellschaft, dass Prävention besser ist als Strafe. Wenn wir ein neues Gefängnis bauen, dann sind da irgendwie gleich mal 60 Millionen weg oder was so. Und da sagt jeder, ja, das brauchen wir jetzt und dann können wir da Leute einsperren und es hilft dann irgendwie. Aber wenn wir sagen, wir brauchen Geld für Präventionsarbeit, die wir aber nicht sehen können, die wir nicht greifen können, weil wir Taten verhindern, die ja dann gar nicht stattfinden. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Förderung bekomme vom Staat, was mein Verein seit 8 Jahren nicht bekommt, weil für solche Programme eben kein Geld vom Staat da ist. Also wir sind komplett privat finanziert. Wenn wir jetzt aber irgendwie schaffen, eine Förderung zu bekommen für irgendeinen Teilaspekt, dann wird im nächsten Jahr geschaut, oh, gibt's dort weniger Jugendkriminalität? Und wenn es da weniger Jugendkriminalität gibt, dann wird die Förderung wieder gekürzt. Und dann gibt's natürlich im Jahr drauf wieder mehr. Also das ist das gesellschaftliche Problem, zu verstehen, dass Projekte, die Verbrechen verhindern, wichtiger wären als Projekte, die Verbrechen aufklären oder Verbrechen bestrafen. Und dafür bräuchte man Zeit. Das ist ein Problem. Politiker denken nicht so, was ist in 10 Jahren gut, sondern die brauchen jetzt Erfolge, die sie den Wählern zeigen können, sonst werden sie im nächsten Legislaturperiode nicht mehr gewählt. Das ist ein Problem, das übrigens auch die Polizei spürt. Wir spüren in der Prävention, ja, das ist das Präventionsparadox.
Sie sagen in Ihrem Buch, ich zitiere, jeden Tag stelle ich mich meinem Trauma und meiner Schuld. Zitat Ende. Wie schaffen Sie das im Alltag?
Ich habe in meinem Kopf so eine Art Waage gebaut, um das für mich zu visualisieren. Und ich weiß, dass die Waage sehr, sehr stark auf der einen Seite ausgeschlagen hat, als ich eben noch Krimineller war. Und ich sehe es als meine Verantwortung, heute nicht nur nicht kriminell zu sein, sondern tatsächlich auch aktiv ein Gegengewicht zu dem zu sein, was ich früher war. Um diese Waage irgendwann in den Gleichstand zu bringen oder vielleicht sogar auf der positiven Seite schwerer zu machen. Und das hilft mir so ein bisschen dabei, mein Trauma zu benutzen, um Gutes zu tun, ist der Weg, wie ich mit meinem Trauma umgehe.
Gefährliches Ego, wenn Narzissmus tödlich endet, so der Titel des Buches von Maximilian Pollux. Das ist eine Mischung aus True Crime, persönlichen Erinnerungen und Ratgeber und ist bei Goldmann erschienen. Maximilian Pollux, haben Sie vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Zeit.